anfangen möchte ich mit dem Weißbuch der Bundeswehr, das im vergangenen Sommer veröffentlicht worden ist. Damit möchte ich einsteigen. Das Weißbuch der Bundeswehr fasst, sagen wir mal, die strategischen Grundlagen für die deutsche Außen- und Militärpolitik im Kern zusammen, ist also ein ganz wichtiges Grundlagendokument. Es ist im vergangenen Sommer nach mehrjähriger Vorarbeit neu formuliert, neu verfasst und dann auch veröffentlicht worden. In diesem Weißbuch finden sich Aussagen, die eine ganz zentrale Bedeutung für die deutsche Außen- und Militärpolitik haben. Ich möchte ein paar davon zitieren. Zitat: Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Wohlstand und Volkseinkommen sind in Deutschland in hohem Maße abhängig von funktionierenden Rahmenbedingungen in Europa und in der Welt. Deutschland ist eng in internationale Handels- und Investitionsströme eingebunden, also enger Teil der Weltwirtschaft. Weiter heißt es dann, unsere Wirtschaft ist ebenso auf gesicherte Rohstoffzufuhr und sichere internationale Transportwege angewiesen, wie auf funktionierende Informations- und Kommunikationssysteme. Zitat Ende. Wir sagen, wenn dieses Land hier, oder sagen wir mal, die Eliten dieses Landes so reich bleiben sollen, sie sollen nicht, aber sie wollen es, wenn sie eben so reich bleiben wollen, dann müssen sie dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiter brummt, dass also die Transportwege gesichert sind, dass die Rohstoffe ins Land geholt werden können, dass die Produkte, die hier hergestellt werden, verschifft werden können, in alle Welt dort teuer verkauft werden können. Das bedeutet, man muss also die internationalen Transportwege und natürlich auch alles, was dazugehört, Internet, Telekommunikationswege und das alles sichern. Weiter im Zitat, die Sicherheit maritimer Versorgungswege und die Garantie der Freiheit der Hohen See sind für eine stark vom Seehandel abhängige Exportnation wie Deutschland von herausragender Bedeutung. Störungen unserer Versorgungslinien durch Piraterie, Terrorismus und Regionalkonflikte können Auswirkungen auf unseren Wohlstand haben. Zitat Ende. Und da, wo eben irgendwelche Konflikte Auswirkungen auf unseren Wohlstand haben, also den Wohlstand der hiesigen Eliten, da soll dann eben eingegriffen werden. Und das ist praktisch das Ziel der deutschen Außen- und Militärpolitik. Und die Reichweite der deutschen Außenpolitik ist, und auch Militärpolitik ist inzwischen allumfassend. Dazu heißt es, Zitat, Deutschland muss sich für die ungehinderte Nutzung der Land-, Luft- und Seeverbindungen ebenso wie des Cyber-, des Informations- und des Weltraums einsetzen. Zitat Ende. Ne? Also alles, was irgendwie geht. Das ist deren Anspruch. Wenn man im Weißbuch weiterschaut, welche konkreten Schwierigkeiten die auf sich zukommen sehen, die deutschen Eliten, dann findet man die Aussage, Zitat, das internationale System entwickelt sich zu einer politisch, wirtschaftlich und militärisch multipolaren Ordnung. Zitat Ende. Stichwort multipolar. Multipolar, das ist erstmal das Gegenteil dessen, was in den 90er Jahren der Fall war und vielleicht noch in den frühen 2000er Jahren. Da war es relativ klar, dass nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme, dass da die Vereinigten Staaten von Amerika die dominierende Weltmacht waren. Oder wie es hier auf diesem Buchtitel von Zbigniew Brzezinski heißt, die einzige Weltmacht. Das Original lautet, also das US-amerikanische Original lautet einfach The Grand Chessboard, ist also nicht so großspurig wie die deutsche Übersetzung, aber gut, irgendwie charakteristisch ist das natürlich schon. Die 90er Jahre waren insofern, wenn man so will, noch relativ unipolar. Seit den 90er Jahren hat sich allerdings viel verändert. Es hat sich viel verändert, vor allem in der wirtschaftlichen Basis der Weltwirtschaft. Wenn man sich das anschaut, ich habe hier eine Folie dabei, oh, das kann man leider nicht lesen, das ist jetzt schade, dann muss ich ein bisschen was dazu sagen. Das hier ist eine Prognose von PricewaterhouseCoopers, also eine der großen Wirtschaftsberatungsgesellschaften. Und was die gemacht haben, ist zu schauen, welche Rangliste haben heute die Staaten weltweit beim Bruttoinlandsprodukt Kaufkraft bereinigt, also welche Staaten haben die kaufkräftigste Weltwirtschaft, nationale Volkswirtschaft. Und dann haben sie geschaut, wie wird das im Jahr 2030 wahrscheinlich sein. Das ist das mittlere, da haben sie eine Prognose gewagt. Und dann haben sie noch eine Prognose gewagt für 2050, so eine ganz langfristige Prognose. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, man sieht nicht hier, aber das ist das, was man sehen könnte, dann sieht man, dass heute beim kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt China schon die Nummer 1 ist in der Weltwirtschaft. Und China wird auch weiterhin ganz oben bleiben. Die Nummer 2, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika heute. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass laut Prognose von PricewaterhouseCoopers die Vereinigten Staaten beim kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt, also bei der Wirtschaftsstärke, auf Platz 3 abrutschen und überholt werden, ausgerechnet von Indien, das heute hier überhaupt niemand auf der Platte hat. Aber PricewaterhouseCoopers sagt, Indien wird vermutlich aufsteigen und die Nummer 2 der Weltwirtschaft werden. Wenn man sich die heutige Nummer 4 anschaut, Japan, Japan stürzt auf Platz 7 ab. Nun, das ist immer noch weit oben, aber trotzdem. Und Platz 5, das ist Deutschland. Und Deutschland wird gerade noch unter den Top 10 sein, nämlich laut Prognose von PricewaterhouseCoopers im Jahr 2050 auf dem 10. Rang landen. Hinter Ländern wie Mexiko oder selbst Brasilien. Das bedeutet, dass sich die Gewichte in der Weltwirtschaft stark verschieben. Dann gibt es noch eine andere Folie. Die Linien kann man wenigstens erkennen, das ist schon mal was. Die obere Linie, das ist China. Das hier ist der Zustand im Jahr 2014. Und das, was die Linie angibt, das ist die Wirtschaftskraft in Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Also der globalen Wirtschaftsleistung. Da ist China jetzt schon an erster Stelle. Jetzt sind noch die Vereinigten Staaten und die EU ganz knapp hinter China an zweiter Stelle und Indien ist weit abgeschlagen. Aber auch hier sieht man, China wird oben bleiben. Die USA und die EU werden abfallen, die EU sogar stärker als die Vereinigten Staaten von ihrer ökonomischen Kraft her. Und Indien wird stark aufsteigen. Das bedeutet, in 10, 20, 30 Jahren wird es so sein, dass die ökonomische Basis, nämlich die jeweilige Kaufkraft der Volkswirtschaften im Westen, keine Dominanz wirklich mehr hergibt. Also die Wirtschaftsleistung hier auch in Europa wird so deutlich zurückgehen, dass eine westliche Dominanz vielleicht nur noch ganz schwer zu halten sein wird, wenn überhaupt. Und das ist der Hintergrund, warum im Weißbuch der Bundeswehr von dem Heraufziehen einer multipolaren Welt die Rede ist. Denn wenn man sich das überlegt, wenn man das jetzt über die Jahrzehnte hin denkt, wenn es wirklich so ist, dass China die Nummer 1 in der Weltwirtschaft bleibt, dass Indien aufsteigt, dass auch andere Staaten aufsteigen, dass Russland sich halten kann, während Deutschland als stärkste Macht Europas zurückfällt, dann wird das natürlich auch langfristig auf die politische Kraft durchschlagen, auf die militärische Kraft. Denn wer mehr Geld hat, kann mehr rüsten, wer weniger Geld hat, kann weniger rüsten. Ja, und das ist dann eben das Szenario einer multipolaren Welt. Das Weißbuch der Bundeswehr sagt, da muss man natürlich sehr aufmerksam sein und da muss man auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Bundesrepublik sich wenigstens politisch möglichst weit oben halten kann in der Weltspitze. Hier einfach nochmal ein paar Exemplare des Weißbuches, das übrigens interessanterweise, das ist richtig layoutet mit Bildchen und so, also nicht schön zu lesen, weil es ist halt trockene Strategensprache, aber die haben sich bemüht, wirklich was draus zu machen, was auch Menschen außerhalb des Außenministeriums lesen. Das heißt, die versuchen im Moment schon ihr Denken, dass eben Deutschland eben eine starke Macht werden und dann vor allem auch bleiben soll, das hier unter die Leute zu bringen, das heißt, die Eliten dafür zu gewinnen. Noch ein Zitat daraus, was die Regierungsbürokratien eben versuchen, hier den Eliten in die Köpfe zu hämmern. Zitat, Deutschland ist bereit, sich früh, entschieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen. Zitat Ende. Ne, also die Bundesrepublik Deutschland soll global Führung übernehmen. Das bedeutet natürlich nicht hier die dominante Weltmacht sein. Ich glaube, so größenwahnsinnig sind selbst hier die wenigsten. Aber doch auf jeden Fall in der obersten Liga der Weltpolitik mitzuspielen. Das bedeutet es schon. Das, was in dem Weißbuch drin steht, das ist eigentlich das Ergebnis einer Debatte. Die Debatte hat angefangen oder ist wirklich stark geworden nach dem Libyen-Krieg. Der Libyen-Krieg ist aus verschiedenen Gründen für das außenpolitische Establishment hier, gerade auch hier in Berlin, ein schwieriges Kapitel gewesen. Man hat hinterher gesagt, es ist nicht alles so gelaufen, wie wir das wollten. Wir müssen unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wir müssen auch was ändern. So geht es auf Dauer nicht. Und dann begann eine größere außenpolitische Debatte, wie man eben weiter die Außenpolitik gestaltet. Und diese Debatte ist über 2, 3 Jährchen gelaufen. Nach 2 Jahren ist im Oktober 2013 ein erstes wichtiges Papier veröffentlicht worden. Das ist dieses Papier, was man hier sieht, Neue Macht, neue Verantwortung. Es ist produziert worden von der Stiftung Wissenschaft und Politik, hier am Ludwig-Kirch-Platz, links ein Bild von dem Gebäude, wo die drin sitzen. Das ist vielleicht der wichtigste außenpolitische Think Tank der Bundesregierung, der Bundesrepublik, auf jeden Fall einer von den 2 ganz großen. Das Papier ist interessant. Zum einen, weil es schon 2013 einen klaren Machtanspruch äußert, wie man ihn im Weißbuch der Bundeswehr dann auch wiederfinden kann. Vielleicht mal 2 Zitate draus. Zitat: Deutschland war noch nie so wohlhabend, so sicher und so frei wie heute. Es hat mehr Macht und Einfluss als jedes demokratische Deutschland zuvor. Zitat Ende. Das Demokratische haben Sie noch drin, ne? Aber und dann geht es weiter, dass eben große Umwälzungen bevorstehen, und es endet dann damit, Zitat: Deutschland wird künftig öfter und entschiedener führen müssen. Zitat Ende. Na, auch ein ganz klarer Führungsanspruch hier drin. Ja, und dieses Papier ist nicht einfach ein Papier, was irgendein Bürokrat sich erdacht und niedergeschrieben hat. Das ist über 1 Jahr hin erarbeitet worden, und zwar von einem, ich sage jetzt nicht Kollektiv, das wäre auch ein bisschen missverständlich, aber von einer Gruppe von 50 Leuten, die sich regelmäßig getroffen haben. Und das waren jetzt nicht Leute wie wir, sondern das waren Teile der deutschen Eliten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Da waren natürlich welche dabei aus den Ministerien. Die wichtigen Ministerien waren vertreten. Es waren dabei einzelne Personen aus den Thinktanks, aus Stiftungen. Es waren dabei einzelne aus Parteien, aus den großen Bundestagsparteien. Es war dabei auch übrigens der Generalsekretär von Amnesty International, was ein ganz interessanter Punkt ist. Es waren Leute aus der Wirtschaft dabei, Leute aus der Wissenschaft, auch eine von der Freien Uni Berlin hier, eine Professorin, eine Politikprofessorin hier. Und übrigens auch 2 Zeitungsleute, einer von der FAZ und der zweite von der Zeit. Und das ist so ein ganz witziger Nebenaspekt. Also die haben da zusammengesessen über 1 Jahr und dieses Papier erarbeitet. Man muss dazu sagen, angeleitet hat diesen Prozess der Planungschef des Auswärtigen Amts. Das ist schon klar, dass das Auswärtige Amt sich da nicht den Griffel aus den Fingern hat nehmen lassen, sondern dass die da schon gesteuert haben. Alles andere wäre auch wirklich waghalsig. Also die deutsche Außenpolitik in die Hände von 50 zusammengewürfelten Personen zu legen, das macht so ein Ministerium natürlich nicht. Aber andersrum ist es natürlich dann auch wenig verwunderlich, dass diese beiden Schreiberlinge von der Zeit und von der FAZ, wenn die heute ihre Artikel schreiben, die sind ja überzeugt davon, dass das, was da drin steht, was sie mit erarbeitet haben, dass das Sinn macht. Und insofern ist es ganz leicht erklärlich, dass in deren Texten natürlich ein Unterton und eine Ausrichtung drin ist, die genau der strategischen Ausrichtung der deutschen Außenpolitik entspricht. Das bedeutet, das ist inzwischen so eine Art Elitenkonsens, und dieser Elitenkonsens ist dann in die Breite getragen worden. Und zwar von dem Bundespfarrer Joachim Gauck, der wäre auch hier zu sehen, genau, der nämlich am 3. Oktober 2013 zufällig genau zum selben Tag eine Rede gehalten hat, in der er ganz ähnliche Sachen von sich gegeben hat, etwas vorsichtiger, aber er hat gesagt, ja, wir brauchen weltweite Militäreinsätze, wenn es denn nötig ist, ist nicht schön, ne, gibt Blutflecken, aber wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Und Gauck ist eigentlich genau der Richtige gewesen von seiner Person her, um diese Gedanken auch in liberale und linksliberale Milieus reinzudrücken. Gauck ist nicht zufällig gerade auch von den Grünen ja mit vorgeschlagen worden. Das heißt, der hat praktisch der deutschen Außen- und Militärpolitik da nochmal neue Schichten erschlossen. Also ein sehr für die deutsche Außenpolitik sehr glücklicher Zufall, dass er da gerade Bundespräsident geworden ist. Gut, Dann kam eine Station, die heute oft erwähnt wird, nämlich in der Debatte, nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 2014, als Gauck geredet hat, als Steinmeier, damals noch Außenminister, geredet hat und als die von der Leyen geredet hat. Und sie haben alle ähnliche Dinge gesagt, nämlich, dass Deutschland jetzt weltweit mehr auftreten, also offensiver auftreten muss, dass auch Bundeswehreinsätze notwendig sein werden, Man hat natürlich immer von Verantwortung geredet, das klingt schöner als Militäreinsatz, aber es meint ja letzten Endes in vielen Fällen dasselbe. Steinmeier hat dann noch den schönen Satz gesagt, dass es ja nicht angeht, dass man immer nur von der Außenlinie irgendwelche Spiele kommentiert. Das ist ein steiler Satz für einen Staat, der wirklich einige tausend Soldaten auf drei Kontinenten stationiert hat, was ja damals schon der Fall war, Anfang 2014. Gut, aber die Zielrichtung war klar. Es soll eine offensivere, aggressivere deutsche Außen- und Militärpolitik geben. Die Debatte war damit angestoßen, sie lief weiter und das ist genau diese Zeit ab Ende 2013, Anfang 2014, als die Apparate angefangen haben zu arbeiten, also die Ministerien. Da hat der Prozess angefangen, dass das neue Weißbuch geschrieben wurde. Da hat man eben die ersten Formulierungen gesucht, die ersten Treffen dazu abgehalten und es wurden langsam aber sicher auch Planungen zum Beispiel für die Aufrüstung eingeleitet. Dazu später mehr. Klar ist, dass die Bundesrepublik alleine nicht das erforderliche Gewicht auf die Waage bringt, um als Weltmacht aufzutreten. Das kann man heute nicht tun mit knapp 80 oder etwas über 80 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen und einer Armee wie der Bundeswehr, selbst wenn die gewaltig aufgerüstet wird und selbst wenn sie noch gesteigert wird. Für eine wirkliche Weltmacht ist das ein bisschen dünn. Dieses Problem übrigens hat Deutschland immer schon gehabt. Und ich möchte einen ganz kurzen historischen Exkurs einschieben, nur um zu zeigen, dass die Idee, dass Deutschland allein für die globale Konkurrenz zu schwach ist und dass man deswegen eine europäische Einigung braucht, dass die so alt ist wie sogar älter als der deutsche Imperialismus, wenn man so will. Diese Idee taucht zum ersten Mal auf bei ihm hier, bei Friedrich Liszt. Friedrich Liszt gilt als Vater der deutschen Nationalökonomie. Nach ihm ist ein Platz hier direkt am Hauptbahnhof benannt worden. Also wenn man nach Berlin reinfährt, wird man gleich mit Friedrich Liszt konfrontiert in Form eines Straßennamens. Das ist sicherlich kein Zufall da gegenüber vom Kanzleramt, denn Liszt hat wirklich eine wichtige Bedeutung. Er hat schon 1841 in seinem Buch Das nationale System der politischen Ökonomie den Gedanken entwickelt, dass man nicht nur damals gab es ja nur den Zollverein, noch kein Deutsches Reich. Ne? Und er hat dann gesagt, dass man nicht nur sowas wie ein Deutsches Reich braucht, sondern dass sich die Kontinentalmächte zu einer Kontinentalallianz zusammenschließen müssen. Damals ging es vor allem noch gegen Großbritannien. Großbritannien war mit seinen Kolonien rund um den Erdball damals noch die Weltmacht Nummer eins. Und Liszt hat gesagt, wenn die deutsche Industrie und dann auch der deutsche Staat stärker werden will, dann wird er in die Lage geraten, gegen Großbritannien konkurrieren zu müssen. Und gegen diese Weltmacht muss man sich zusammenschließen auf dem Kontinent. Und Friedrich Liszt hat aber auch schon ganz klar vorausgesehen, dass die Vereinigten Staaten dabei waren, sich ganz gewaltig zu entwickeln. Und Friedrich Liszt hat 1841 schon vorausgesagt, dass im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, die USA die Weltmacht Nummer eins werden würden. Und er hat auch schon vorausgesehen, dass dann das von ihm erhoffte europäische Kontinentalbündnis gegen die Vereinigten Staaten konkurrieren wird. Diese Idee ist später aufgetaucht, zum Beispiel bei Mitteleuropa-Konzepten. Hier das Buch von Friedrich Naumann, Mitteleuropa. Das ist ein Expansionskonzept, das entstanden ist schon in den 1890er Jahren, das erstmal vorsieht, die Staaten, sagen wir mal geografisch von den Niederlanden runter nach Südosten über das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn bis ans Schwarze Meer zusammenzuschließen, um da eben so einen Kontinentalblock hinzukriegen, der dann auch weltweit konkurrenzfähig ist. In dieser Idee ist auch schon der Gedanke diskutiert worden, dass man da gegen die Vereinigten Staaten antreten wird, früher oder später. Dieser Mitteleuropa-Gedanke, nämlich sich zu einem mitteleuropäischen Wirtschaftsblock zusammenzuschließen, ist auch aufgetaucht in den Kriegszielen des Ersten Weltkriegs. Hier Theobald von Bethmann-Hollweg, der Reichskanzler, der im September 1914 das sogenannte Septemberprogramm veröffentlicht hat und in dem dann auch drin steht, ich möchte es kurz wörtlich zitieren, Zitat: Es ist zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen. Dieser Verband, also ein Bündnis von Staaten, heute würde man sagen, so etwas wie eine Europäische Union, dieser Verband wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze unter äußerer Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Zitat Ende. Ne? Also Ziel der europäischen Einigung damals, halt deutsche Herrschaft in Europa sichern und dann auch eben gegen die Vereinigten Staaten konkurrenzfähig sein. Genau dieselbe Idee findet man bei Karl Duisberg hier zu sehen, Chef der IG Farben, einer der mächtigsten Industriellen damals, der auch das bis in den Nationalsozialismus hinein gewesen ist, der sich natürlich auch auf Duisberg stützen konnte. Er hat geschrieben, die Völker Mitteleuropas werden bald zu wählen haben, ob sie in vertrauensvoller wirtschaftlicher Zusammenarbeit, also in einem Bündnis, eine neue Zukunft aufbauen wollen oder ob sie in ihrer Zerrissenheit als einzelne Staaten eine willkommene Angriffsfläche fremden Rassen und fremden Mächten bieten wollen. Fremden Mächten, damit waren auch die Vereinigten Staaten gemeint. Und genau dieselbe Idee findet sich nun auch bei Werner Deitz. Werner Deitz, ein NS-Ökonom, der 1936 gesagt hat, Zitat, wenn nun das alte Europa nicht zwischen den transozeanischen Großgebilden, den Großquadern einer neuen natürlichen Weltwirtschaftsorganisation zerrieben werden will, er meinte die Vereinigten Staaten zum Beispiel, also wenn Europa nicht zerrieben werden soll, dann muss es ebenfalls wieder zusammenrücken. Europa den Europäern, hat er gesagt. Und dann hat er noch gesagt, ihm war die NS-Aggression natürlich auf der einen Seite recht, weil die NS-Aggression praktisch den Zusammenschluss, den gewaltsamen Zusammenschluss Europas natürlich mit Macht, mit blutiger Gewalt vorangetrieben hat. Aber ihm war das alles ein bisschen zu aggressiv zeitweise, denn er hat gesagt, wir müssen die Leute irgendwie mitnehmen, also auch die Eliten in anderen Ländern. Zitat, wenn wir den europäischen Kontinent wirtschaftlich führen wollen, dann dürfen wir aus verständlichen Gründen diese Führung nicht als eine deutsche Großraumwirtschaft öffentlich deklarieren. Wir müssen grundsätzlich immer nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst aus dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, technischen Schwergewicht Deutschlands und aus seiner geografischen Lage. Zitat Ende. Also der Nazi-Ökonom sagt, wenn wir einfach nur dafür sorgen, dass die europäischen Ökonomien zusammenarbeiten, dann können wir den Leuten über den Kontinent einreden, wir arbeiten gleichberechtigt zusammen, denn wer ist der Stärkste? Das ist Deutschland und das setzt sich ganz von allein durch. Da muss man gar kein großes Getue drum machen. Man sieht, die Idee ist wirklich alt und sie ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem totalen Zusammenbruch relativ rasch wieder aufgenommen worden. Übrigens, das auch gleich schon in einer Form, die doch recht überraschend ist eigentlich, kurz, also gerade mal 20 Jahre nach der totalen Niederlage, Niederlage aus Sicht der deutschen Eliten. Franz Josef Strauß hat 1966 ein Buch veröffentlicht, das hieß Entwurf für Europa und da steht drin, Zitat, ein geeintes Westeuropa soll die Vorstufe zu den Vereinigten Staaten von Europa sein. Das vereinigte Europa sollte die Position einer eigenständigen Macht zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion einnehmen. Zitat Ende. Also seine Vision von einem geeinten Europa ist nicht ein Europa einfach an der Seite der Vereinigten Staaten, sondern eines, das auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten steht, also eine dritte Weltmacht praktisch. Strauß sagt das hier schon ganz offen, sogar in einem Buch. Diese Idee ist also uralt, dass Europa letztlich dafür da ist, auf Weltebene mit den Vereinigten Staaten konkurrieren zu können, auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu kommen und dabei soll Europa natürlich nach dem Willen der deutschen Eliten unter deutscher Führung stehen. Diese Idee ist eine, die auch heute ganz virulent ist, nur sie ist halt wirklich uralt. Ein Beispiel noch aus dem Jahr 2003, also aus der Zeit, als sich diese multipolare Welt noch gar nicht so wirklich abgezeichnet hat. Ich möchte kurz zitieren den Werner Weidenfeld. Werner Weidenfeld war mal ein sehr einflussreicher Politikberater. Er war mal Außenpolitikchef der Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung wirklich sehr, sehr einflussreich. Auch außenpolitisch war sie sehr, sehr, sehr einflussreich. Und Weidenfeld hat mal gesagt in einem Text, den er in der Zeitung Die Welt veröffentlicht hat, da hat er einfach mal ein bisschen gerechnet. Und er hat gesagt, ich vergleiche mal die EU mit den USA. Schauen wir mal die Bevölkerungsgröße, USA 371 Millionen, Entschuldigung, die Quatsch. Die EU wird wachsen von 371 Millionen auf 539 Millionen nach der Osterweiterung. Mit 539 Millionen ist die Bevölkerung der EU fast doppelt so groß wie die Bevölkerung der USA. Also da ein Plus für die EU. Bei der Fläche, gut, die EU ist kleiner. Beim Bruttosozialprodukt liegt die EU nach der Osterweiterung sogar etwas vor den Vereinigten Staaten, also ökonomisch insgesamt etwas stärker. Und dann sagt Weidenfeld, dieses Potenzial könnte den Status einer Weltmacht definieren. 35% der Weltproduktion, die USA haben 27, 30% des Welthandels, die USA haben nur 18, liegen in europäischen Händen. Zitat Ende. Gut, und dann ist es natürlich so, mit dem Militär, mit dem US-Militär kommt die Europäische Union noch nicht wirklich mit. Aber gut, was noch nicht ist, das kann ja werden. 2003, das ist die Zeit gewesen, als sich in der EU sehr viel getan hat und als da eine große Dynamik entstand. 2003 boomte schon richtig der Konkurrenzkampf zwischen Airbus und Boeing. Das ist eigentlich was, was schon Franz Josef Strauß in den 60er Jahren angelegt hat. Auf Strauß geht ja letztlich der Airbus zurück, also dieses europäische Flugzeug, weil Strauß gesagt hat, ein geeintes Europa kann nur dann wirklich eine globale Macht werden, wenn es eine eigene Luft- und Raumfahrtindustrie hat. Ohne das wird man keine Weltmacht. Also hat Strauß dafür gesorgt, dass Airbus in die Gänge kommt. Naja, und in der Luftfahrtindustrie ist es durchaus schon so, dass die EU inzwischen mit Airbus locker mit Boeing mithalten kann. Andere Beispiele, ein weiteres wäre Galileo. Es gibt ja GPS und da fragt man sich natürlich, ist auch alles schön und gut, kann man nutzen, funktioniert mehr oder weniger, warum soll man es nicht dabei belassen? Trotzdem ist es so, dass die EU irgendwann angefangen hat, sich ein eigenes Satellitennavigationssystem zuzulegen. Und das ist Galileo. Warum braucht man das? Natürlich braucht man es dann, wenn man unabhängig von den USA sein will. Denn alles, was mit was mit GPS funktioniert, ist irgendwie ja von den Vereinigten Staaten abhängig. Alles, was mit Galileo funktioniert, ist nicht von den Vereinigten Staaten abhängig. Das ist so die Grundidee. Das heißt also, der Prozess, sich wirklich abzunabeln von den Vereinigten Staaten, um eine eigenständige Macht werden zu können, der ist schon längst ganz klar im Gange. Und da werden wirklich große und aufwendige und teure Projekte wie Galileo für verwendet. Es gibt weitere Beispiele dafür. Ein ganz bekanntes ist natürlich der Euro. Der Euro ist durchaus konzipiert als eine Konkurrenzwährung zum Dollar. Und auch wenn inzwischen wegen der Euro-Krise doch die politischen Spitzen da eher die Klappe halten, weil sie genau wissen, dass der Euro durchaus zusammenbrechen kann und vielleicht auch plötzlich zum Nordeuro schrumpft oder was auch immer. Dennoch ist es so, dass zeitweise, zum Beispiel 2008, als der Dollar gewaltig kriselte, dass da deutsche Politiker ganz klar gesagt haben, wenn der Dollar schlapp macht, kein Problem, wir haben ja heute eine Ersatzwährung, nämlich den Euro. Das hat zum Beispiel Steinbrück gesagt, damals Bundesfinanzminister. Also wirklich deutlich. Ja, und es gibt weitere Beispiele dafür. Ein weiteres ist natürlich die Idee, eine EU-Armee zu gründen oder sagen wir zumindest europäische Streitkräfte, die EU Battle Groups, EUBG, EU Battle Group. Das sind ja sehr schlagkräftige EU-Einheiten, die vor rund 10 Jahren aufgestellt worden sind, die bis heute nicht eingesetzt wurden, aber das ist ein anderes Kapitel, theoretisch könnten sie, und die natürlich gegründet wurden, um etwas anderes zu haben als die NATO. Es gibt ja NATO-Einheiten, auch die NRF, die NATO Response Force zum Beispiel, aber die EU hat halt gemeint, etwas Eigenes gründen zu müssen, um selbst als Weltmacht auftreten zu können. Naja, und das geht so weit, dann, dass auch ganz andere Bereiche inzwischen in Angriff genommen werden, nämlich die geheimdienstliche Ebene. Ich möchte kurz die NSA thematisieren. Die NSA, großer Skandal, 2013 ist es, glaube ich, gewesen, ne? Es stellt sich raus, die NSA hört alle ab, da wird sogar noch die Merkel abgehört, das Handy von der Merkel wird abgehört und alle schreien, oh, wir sind abhängig hier von den US-Geheimdiensten. Das ist aber schlimm, ne? Diese Abhängigkeit von der großen Macht auf der anderen Seite des Atlantik. Im deutschen Establishment ist das natürlich diskutiert worden und da gab es Leute wie ihn hier, nämlich Herfried Münkler, auch hier als Uniprof tätig. Herfried Münkler ist auch jemand, der im außenpolitischen Establishment durchaus wahrgenommen wird, dessen Wort da einiges Gewicht hat. Er ist schon bei Schröder ein nicht uneinflussreicher Berater gewesen und Münkler hat dazu mal was Interessantes gesagt in einem Rundfunkinterview. Da hat er gesagt, Zitat, nachdem ja klar ist, dass der Bundesnachrichtendienst im Prinzip auf amerikanische Spy-Software angewiesen ist, um entsprechende Aktionen, Operationen durchführen zu können, ist auch klar, dass wir Europäer uns in einer Situation der Abhängigkeit befinden. Wenn dann einige Politiker aufkommen und sagen, sie wollten mit den Vereinigten Staaten auf Augenhöhe sprechen, dann ist klar, dass es nicht geht, solange wir die Grundlage dafür nicht haben. Das meint er. Das heißt, weiter Münkler im O-Ton, dass man vor 10, 20 Jahren einen verheerenden strategischen Fehler gemacht hat, insofern man nicht ein gemeinsames europäisches Programm aufgelegt hat zur Entwicklung eigener Fähigkeiten in der IT-Spionage. Und er sagt dann weiter, das müssen wir hoffen, dass jetzt so schnell wie möglich entsprechende europäische Unternehmen damit beschäftigt werden, diese Spionagefähigkeiten aufzubauen. Das ist das, was der eigentliche sinnvolle und längerfristig angelegte Konsequenz aus dieser Affäre ist. Zitat Ende. Und was passiert? Der Bundesnachrichtendienst wird aufgerüstet. Der Bundesnachrichtendienst kriegt sowieso auf dem nächsten Bild ein eigenes Gebäude, wie ihr ja viel besser wisst hier in Berlin als ich. Und der Bundesnachrichtendienst wird mit dreistelligen Millionensummen aufgerüstet, mit dieser strategischen Initiative Technik und mit vielen Einzelprogrammen, die dafür sorgen sollen, dass der Bundesnachrichtendienst all das auch selber kann, was die NSA kann und dass der Bundesnachrichtendienst in Zukunft seine Programme nicht mehr aus den USA kaufen muss und damit dann auch eben nicht mehr abhängig ist und der Nachrichtendienst einer eigenständigen Weltmacht werden kann. Übrigens, interessant, BND, nationale Ebene, ne? Da, wo es wirklich ans Eingemachte geht, nämlich bei den Geheimdienstinformationen, da setzt die Bundesrepublik Deutschland auf ihre eigene Macht, nicht auf eine europäische Einigung. Ne? Ganz interessanter Punkt. Da sieht man auch, wer weiterhin in der EU eben das Sagen haben will. Gut, die EU soll also Weltmacht werden und mit den Vereinigten Staaten auf Augenhöhe kommen. Nun gibt es da verschiedene Probleme. Ich möchte kurz sie anreißen, weil sie auch verflochten sind mit den Kriegen, die die Bundesrepublik Deutschland gerade führt oder auch die sie nicht führt. Das ist interessant. Manchmal sind auch die Kriege interessant, die die Bundesrepublik nicht oder nur am Rande mitführt. Ich möchte eingehen kurz auf Frankreich. Frankreich ist ein Staat, der lange gegolten hat als die zweite Führungsmacht der EU neben Deutschland. Hier einfach ein Machtsymbol des französischen Staates, ein alter Kolonialstaat mit globalem Anspruch, eine Nuklearmacht. Ganz klar, Frankreich hat einen Weltmachtanspruch. Die Tatsache ist allerdings, dass Frankreich seit einer ganzen Weile schwer in die Bredouille geraten ist. Der Hintergrund hat zu tun mit der ökonomischen Ebene und da unter anderem mit etwas, woran man erstmal gar nicht denkt, nämlich mit der Agenda 2010. Die Agenda 2010, wozu sie hier in Deutschland geführt hat, wissen wir alle. Ne? Also die Umverteilung von unten in die Konzernkassen und nach oben und die Aushöhlung sozialer Rechte, das ist eine alte Geschichte. Aber die Agenda 2010 hat noch zu was anderem geführt. Sie hat dazu geführt, dass die deutsche Industrie billiger produzieren konnte als die Industrie in anderen Staaten. Zum Beispiel billiger in vielen Bereichen als die französische Industrie. Das hat dazu geführt, dass die deutsche Industrie ihren billigen Kram immer mehr exportieren konnte. Gewaltiger Exportboom, liest man immer wieder in der Zeitung. Und dass zum Beispiel auch die Exporte nach Frankreich raufgegangen sind ohne Ende. Und zwar viel stärker als die Importe aus Frankreich. Das bedeutet, heute ist es so, dass die deutsche Industrie jedes Jahr einen Gewinn macht aus dem Geschäft mit Frankreich in Höhe von, ich glaube zuletzt waren es 30 Milliarden Euro. Ne? Das sind also gewaltige Summen, die Frankreich dann fehlen, bloß weil die deutsche Industrie wie blöd exportiert. Das hat damit zu tun, dass die wirtschaftliche Macht Deutschlands gewachsen ist und dass Frankreich ökonomisch fürchterlich in die Krise gerutscht ist. Das ist stark thematisiert worden im Verlauf der Euro-Krise. Die Eurokrise, hier Mercosur, wie es damals immer hieß, ne? Man hat immer gelesen, es gibt das deutsch-französische Führungsduo, das Europa aus der Krise führt. Natürlich hat niemanden Europa aus der Krise geführt, sondern die Krise hält an. Und es war auch kein deutsch-französisches Führungsduo, sondern wenn man ins Kleingedruckte schaut, dann war es so, dass bei diesen Treffen von Sarkozy und Merkel das Ergebnis immer war, dass die deutsche Seite, nämlich Merkel, sich durchgesetzt hat und Frankreich nachgeben musste. Mit wenigen Ausnahmen, aber im Kern ist es das gewesen, dass die deutsche Seite ihr Wirtschaftskonzept durchgesetzt hat, nämlich diese Austeritätspolitik, diese Kürzungsdiktate und Frankreich, dessen Ökonomie dafür eigentlich weniger geeignet ist als die deutsche Ökonomie, hat immer verloren. Der Grund, wenn man in Frankreich zu viel kürzt, gehen die Leute auf die Straße und es rumpelt aber richtig. Ne? Wenn man hier zu sehr kürzt, ihr wisst, was nicht passiert. Das ist der große Unterschied und das ist vielleicht sogar der Hauptgrund, warum Frankreich gegenüber Deutschland zurückgefallen ist. Also internationale Solidarität fängt tatsächlich auch sehr oft hier an. Also was wir hier nicht verhindern können, fällt anderen auf die Füße. Gut, aber wie gesagt, Deutschland hat sich immer durchgesetzt und dann kam Anfang 2011 und es gab einen Text, den ich erwähnen möchte, der veröffentlicht worden ist von der Zeitschrift Internationale Politik. Kennt eigentlich kein Mensch, aber wer sich mit Außenpolitik beschäftigt, kennt dieses Blatt. Das ist eigentlich die wichtigste Fachzeitschrift der deutschen Außenpolitik. Und da ist Anfang 2011 sogar online ein Text erschienen, der ist übergeschrieben, der hat die Überschrift gehabt, die Kanzlerin Europas. Und da stand dann sinngemäß drin, überraschenderweise, man wusste es noch nicht, aber Europa hat eine Kanzlerin und die heißt Angela Merkel. Der Grund ist, das ist jetzt sinngemäß, der Grund ist, dass in der Eurokrise sich halt Deutschland immer durchgesetzt hat und Deutschland jetzt den Ton angibt. Also Deutschland ist die Führungsmacht in Europa, ganz klar, das kann niemand mehr abstreiten. Und dann kam eine Passage und das ist jetzt sogar ziemlich wörtlich, da stand, Merkel ist also quasi die EU-Kanzlerin, während Nicolas Sarkozy, der damalige französische Präsident, der Vizekanzler ist. Der kann durchaus eigene Initiativen entfalten, aber wenn es hart auf hart kommt, kann er immer von der Kanzlerin zurückgepfiffen werden. Ne? Und sowas veröffentlichen die im Internet. Ein ganz klares Dominanzgehabe und eine ganz klare Ansicht, wer die Führungsmacht ist, nämlich nicht ein Duo, nicht ein deutsch-französisches Duo, sondern die deutsche Seite hat die Führung in Europa. Gut, das ist die ökonomische Ebene. Man kann das Ganze auch außenpolitisch beobachten. Beispiel, man kann wirklich bis ins Detail gehen. Beispiel, 1990 war klar, man wird die EU erweitern können. Hier auf dieser Karte, je heller, desto später zur EU hinzugestoßen. Und ihr seht, nach Osten wird es immer heller. Das heißt also, ihr wisst es ja auch sicherlich, nach 1990 gab es eine EU-Osterweiterung. Das ist für uns eigentlich so ganz normal. Also da gab es halt die Osterweiterung, aber es ist überhaupt nicht normal. Das Interessante ist dabei die Tatsache, dass die Staaten Osteuropas zur EU hinzugekommen sind. Das bedeutet, dass Länder, die eine lange Geschichte der ökonomischen, ich sage jetzt mal vorsichtig, Zusammenarbeit mit Deutschland haben, oder andersrum, dass Länder, in die die deutsche Wirtschaft schon im 19. Jahrhundert und dann auch im 20. Jahrhundert bis 45 ganz stark expandiert hat, wo sie also eine Expansionserfahrung hat und auch Vorteile, alte Netzwerke noch, dass diese Länder in die EU reingekommen sind. Großer Vorteil für Deutschland natürlich, ne? Nicht in die EU reingekommen sind die Länder, die eigentlich das natürliche, jetzt war ich auch schon natürlich Quatsch, also die das historische, ökonomische Hinterland Frankreichs sind, nämlich die hier grün markierten Länder. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass Frankreich in einigen dieser Länder Kolonien hatte, mit anderen gute Handelsbeziehungen hatte über lange, lange Zeit. Und das sind die Länder, wo Sarkozy in den Jahren 2007, 2008 gesagt hat, wir haben jetzt die EU-Osterweiterung. Das hat den Deutschen einen Vorteil gebracht. Wir müssen jetzt was anderes machen, das diesen Vorteil ausgleicht, dass Frankreich wieder eine gleiche Ebene verschafft. Das heißt, so hat er gesagt, wir müssen eine EU-Mittelmeerunion schaffen. Das heißt also, diese Länder ganz eng an die EU anbinden, um Frankreich einen machtpolitischen Ausgleich zu ermöglichen. Die EU-Mittelmeerunion ist formal gegründet, aber dann ganz schnell von der Bundesrepublik Deutschland sabotiert worden. Man kann das im Einzelnen analysieren. Die existiert auf dem Papier, hat aber überhaupt keine Bedeutung, während die Osterweiterung noch weitergegangen ist. Nämlich hier Beispiel die sogenannte östliche Partnerschaft, Stichwort die EU-Assoziierung der Ukraine. Also auch das letztlich ein Projekt, was Frankreich überhaupt nichts bringt, sondern nur Deutschland. Das Ganze ist tatsächlich so, da haben sich Thinktanks mit auseinandergesetzt, unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und die hat vor 6, 7 Jahren eine Reihe von Analysen erstellt, außenpolitischen Analysen, die haben untersucht, wie hat sich denn der französische Einfluss im Vergleich zum deutschen Einfluss entwickelt. Und sie haben rein analytisch festgestellt, Frankreich hat überall Einfluss verloren, während Deutschland überall, fast überall Einfluss gewonnen hat. Das stellen ebenso Thinktanks fest. Kleines Beispiel, die France-Afrique. Die France-Afrique, hier einfach nur ein Zeitschriftentitel, L'Express, das ist schon eine wirklich große Zeitschrift und da ist die France-Afrique auf dem Titelbild, das ist wirklich ein Thema, was alle kennen in Frankreich. Das sind die ehemaligen Kolonien, also die Länder, in denen man heute noch Französisch spricht und wo Frankreich nach wie vor starken Einfluss hat. Kleines Beispiel, wie sich die machtpolitischen Dinge entwickelt haben. In den 90er Jahren wurde ja die EU immer enger zusammengeschlossen und dann hat man die ersten europäischen Militärbündnisse geschlossen, nämlich das Eurocorps, deutsch-französisches Militär, deutsch-französischer Militärzusammenschluss. Und die Frage hat sich gestellt, wo setzt man denn dieses Eurocorps ein? Also wo schickt man diese deutsch-französische Einheit hin? Ja, und dann kommt das Jahr 1994 und der Volker Rühe, damals Verteidigungsminister, sagt in einem Fokus-Interview öffentlich, das Eurocorps ist kein Afrikakorps. Punkt. Ne? Also ich meine, ist ja nett, das Eurocorps nicht nach Afrika zu schicken, aber die Spitze war, Frankreich wollte natürlich das Eurocorps in seinem ökonomischen Hinterland einsetzen. Die Deutschen wollten es in ihrem ökonomischen Hinterland einsetzen, nämlich in Ost- und Südosteuropa. Wo ist das Eurocorps eingesetzt worden? Im ehemaligen Jugoslawien. Ne? Da, wo die Deutschen es haben wollten. Es sind so viele kleine Beispiele, wie man sieht, wie also die Stärke des französischen Staates, die Macht des französischen Staates in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich Schritt für Schritt zertrümmert worden ist von der deutschen Politik. Nun muss man überhaupt nichts von dem französischen Imperialismus halten, ne? Aber wenn der deutsche Imperialismus den französischen Imperialismus zertrümmert, ist das natürlich etwas, was uns etwas angeht, würde ich jedenfalls sagen. Gut, ein kleines Beispiel, was das für uns heute bedeutet, das wäre der Libyen-Krieg. Frankreich hat nicht abgelassen von der Idee, die Ressourcen der EU auch für seine Interessen einzusetzen. Und Frankreich hatte im Frühjahr 2011 ein starkes Interesse an einem Krieg in Libyen. Frankreich hat damals Sarkozy, hat diesen Libyen-Krieg tatsächlich durchgedrückt. Warum? Weil Sarkozy gemeint hat, er könnte dadurch bestimmte Scharten in Nordafrika auswetzen, würde jetzt zu weit führen. Das Ding ist, aus der Perspektive der deutschen Außenpolitik ist genau das ein Ding gewesen, wo man gesagt hat, da will Frankreich wieder das Militär, gut, jetzt nicht in der France-Afrique einsetzen, aber zumindest im französischen Einflussgebiet und nicht im deutschen Einflussgebiet. Und von daher hat die deutsche Außenpolitik gesagt, nee, den Libyen-Krieg, den wollen wir nicht, von daher die deutsche Enthaltung im UN-Sicherheitsrat und von daher die Tatsache, dass die Bundeswehr keine Truppen für den Krieg zur Verfügung gestellt hat. Es stimmt, dass deutsche Militärs in NATO-Stäben beteiligt gewesen sind, aber eine wirklich gewollte, starke Beteiligung hätte nochmal anders ausgesehen. Also das ist der Grund dafür, oder andersrum, da sieht man selbst an der Nichtbeteiligung an einem Krieg, wie Weltpolitik, Weltmachtpolitik funktioniert. Das macht den Libyen-Krieg jetzt nicht weniger schlimm, aber das zeigt nur, wie bitter diese ganzen Konkurrenzen, Rivalitäten auf Weltebene sind. Gut, der französische Einfluss also ganz übel geschwächt. Ein anderer Punkt betrifft Russland. Ich möchte nur knapp darauf eingehen, aber ich denke, es ist unerlässlich, um das aktuelle Weltmachtstreben zumindest einzuordnen mit bestimmten Punkten. Hier einfach nur ein Symbol für den russischen Machtanspruch, der durchaus auch da ist. Aus deutscher Sicht ist Russland ein ganz ambivalentes Ding. Auf der einen Seite gibt es massive ökonomische Interessen. Das betrifft zum einen die Erdgaszusammenarbeit. Hier wird gefeiert vor 2 Jahren die 25-jährige Zusammenarbeit zwischen Gazprom und BASF, beziehungsweise der BASF-Tochter Wintershall, die zum Ziel hat und ja heute auch durchführt, dass Erdgas aus Russland, dem Erdgasbesitzer Nummer 1 weltweit, in die Bundesrepublik fließt. Klar, daneben gibt es auch andere Interessen. Russland ist einfach ein großer Absatzmarkt. Hier ein VW-Werk in Kaluga bei Moskau. Die großen deutschen Konzerne hatten durchaus sehr lange vor, in Russland ihre Produkte abzusetzen und damit viel Geld zu verdienen. Und das ging dann letztlich sogar so weit, dass deutsche Rüstungskonzerne angefangen haben, ihr Zeug nach Russland zu exportieren. Hier ein Gefechtsübungszentrum von Rheinmetall, und tatsächlich hat vor einigen Jahren, es war, ich glaube, im Jahr 2010/11, Rheinmetall angefangen, ein Gefechtsübungszentrum, ein hochmodernes Ding, nach Russland zu exportieren. Das ist nun ein Punkt, wo es angefangen hat zu rumpeln. Erstmal auf eine Weise, die der deutschen Seite überhaupt nicht recht war. Denn eines ist ja klar, die Vereinigten Staaten haben nach wie vor globale Interessen. Und die Vereinigten Staaten, die haben ihre Interessen, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber man kann sie zum Beispiel nachlesen in diesem Buch von Zbigniew Brzezinski, einem sehr einflussreichen Außenpolitikberater. Der beschreibt darin, dass die Vereinigten Staaten auf jeden Fall das Interesse haben, einen großen deutsch-russischen-eurasischen Machtblock zu verhindern. Denn dieser deutsch-russische Machtblock, so beschreibt es Brzezinski, wäre vielleicht mal stärker als die Vereinigten Staaten, und das kann nicht im US-Interesse sein. Und als ein deutscher Rüstungskonzern, nämlich Rheinmetall, angefangen hat, hochmoderne Waffen nach Russland zu exportieren, das heißt also auch ein Rüstungsbündnis zu begründen, da sind in den USA natürlich die roten Lichter angegangen und die Alarmglocken geläutet worden. Und von daher ist eigentlich klar gewesen, dass von den Vereinigten Staaten etwas unternommen werden wird, um da einen Spaltkeil zwischen Deutschland und Russland reinzutreiben. Das ist die eine Seite. Eine andere Seite ist allerdings, dass diese Zusammenarbeit mit Russland etwas ist, das auch einem anderen Element der deutschen Politik völlig querläuft. Denn die deutsche Politik expandiert ja immer weiter nach Osten. Also Beispiel EU-Osterweiterung. Was ist passiert bei der Osterweiterung? Nach wenigen Jahren war es so, dass in all diesen neuen EU-Mitgliedstaaten im Osten die deutschen Konzerne die Nase vorn hatten, die Nummer eins waren. Deutschland war die führende Macht in, sagen wir mal, den baltischen Ländern, in Polen und selbst in Rumänien am Schwarzen Meer. Naja, und dann kam die nächste Stufe, nämlich dass man angefangen hat, die Ukraine an die EU assoziieren zu wollen, und klar war, woraufhin es rauslaufen würde, zumindest war das das, was das deutsche Establishment vorhatte. Das war nämlich schlicht und einfach, Deutschland jetzt auch zur führenden Macht in der Ukraine zu machen. Die Ukraine ist ein Land, das historisch ganz, ganz eng mit Russland verwoben ist, schon aus der gemeinsamen Zeit in der Sowjetunion, und klar ist auch, dass Russland ein ganz starkes Interesse daran hat, zumindest einen starken Einfluss in der Ukraine zu haben, damit nämlich beispielsweise die NATO nicht direkt an seiner Westgrenze steht. Deutschland hatte also das Interesse, weiter nach Osten vorzurücken, die Ukraine an die EU zu assoziieren. Russland hatte das Ziel, das zu verhindern. Das heißt, hier sind deutsche und russische Interessen wirklich diametral zusammengeprallt. Und auf dem Maidan, bei den Maidan-Protesten, wo es ja um diese EU-Assoziierung ging, konnte man sehen, dass die Bundesrepublik ganz massiv dafür gekämpft hat, die Regierung Janukowitsch zu stürzen. Schon am 5. Dezember, also gerade mal zwei Wochen nach Beginn der Proteste, ist der Westerwelle, damals deutscher Außenminister, persönlich über den Maidan gelaufen, mitten in den Protesten, als es in Kiew eine Diskussion gab, ob man diese Proteste abräumt. Also stellt euch mal vor, wir demonstrieren hier irgendwie, die Obrigkeiten überlegen, ob sie uns abräumen lassen, und plötzlich kommt der chinesische Außenminister und nimmt an dieser Demonstration teil. Völlig unvorstellbar natürlich, aber so eine Bedeutung hatte das. Also deutsches Interesse, da russische Interessen zu schädigen. Naja, und insofern ist das deutsche Vorgehen auch durchaus widersprüchlich. Gleichzeitig Russland da dieses hochtechnologische Militärgerät zu liefern, also das kann nicht gut gehen. Ja, und in diesem Punkt, in diesem Moment, bei den Maidan-Protesten, da haben die Vereinigten Staaten natürlich ihre Chance gesehen, zwischen Russland und Deutschland einen Keil zu treiben, nämlich da diese Proteste eben zu verschärfen. Von daher sind da verschiedene Sachen zusammengekommen. Das macht die Ambivalenz der deutschen Russlandpolitik aus. Wenn man da jetzt weiterschaut, die Ukraine ist inzwischen an die EU assoziiert, nicht die ganze Ukraine. Ein Teil, nämlich die Krim, gehört inzwischen zu Russland, ist von Russland übernommen worden. Könnte man lang und breit darüber diskutieren. Aber die Tatsache, dass Russland da etwas getan hat, was bislang eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt sich die westlichen Mächte vorbehalten hatten, das hat hier großen Protest ausgeübt. Es stimmt nicht, was immer behauptet wird. dass nach 1990 keine Grenzen in Europa mehr verschoben worden wären. Also jeder Schulatlas hat heute nicht mehr Jugoslawien drin, sondern viele kleine Fetzen zum Beispiel. Aber es stimmt, dass alle Grenzänderungen bis 2014 von den westlichen Mächten durchgesetzt wurden. Zum ersten Mal hat hier Russland dieses westliche Monopol angetastet. Von daher ist das auch aus Sicht der deutschen Außenpolitik ein Punkt, das dem deutschen Machtstreben diametral zuwiderläuft. Ne, Russland maßt sich eine Grenzänderung an, die die Bundesrepublik Deutschland nicht haben will. Und von daher ist genau zu diesem Zeitpunkt der deutsch-russische Konflikt eigenständig hochgekocht. Es trifft zu, dass die Vereinigten Staaten das befeuert haben, diesen Konflikt, aber ich denke, man darf diese deutsche Komponente dabei nicht übersehen. Diese deutsche Komponente hat dazu geführt, dass die Bundesrepublik sich aktiv beteiligt hat an der Aufrüstung nach dem NATO-Gipfel in Wales. Hier ein Foto von den ersten Manövern. Übrigens, irgendwer mochte schon damals die von der Leyen nicht, wie man hier sieht, sonst sähe das Panzerrohr anders aus, aber das ist ein Bundeswehr-eigenes Foto. Also. Genau. Und ja, heute ist es ja sogar so, dass auf dem nächsten Bild man sieht, wie eben Bundeswehrpanzer nach Wrocław in Litauen geschickt werden. Das heißt also, die Aufrüstung der NATO gegen Russland ist durchaus etwas, was im deutschen Interesse liegt. Denn damit kriegt Russland für sein Machtstreben etwas auf die Rübe. An diesem Punkt übrigens, und da sieht man, wie verwickelt das alles ist, an diesem Punkt sind die Vereinigten Staaten für die Bundesrepublik total nützlich. Denn die Bundesrepublik allein könnte es nicht unbedingt mit der russischen Armee aufnehmen. Also wenn nur die Bundeswehr nach Litauen marschieren würde, dann würden die russischen Streitkräfte wahrscheinlich grinsen. Aber wenn die ganze NATO dasteht, schaut das schon anders aus. Also von daher ist für die deutsche Politik die US-Politik sehr, sehr nützlich in diesem Punkt. Gut. Das zum Thema Russland und auch da sieht man, wie ambivalent das alles ist. Ich habe die USA gerade angesprochen, die Vereinigten Staaten natürlich in den 90er Jahren und Anfang dieses Jahrtausends die alleinige große Weltmacht, jetzt aber im Abstieg befindlich. Das ist im außenpolitischen Establishment eigentlich weitestgehend unumstritten. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, dass die Vereinigten Staaten sich beteiligen an diesem Aufmarsch gegen Russland, ihn eigentlich sogar vorantreiben. Das muss man ja schon sagen. Das ist für die deutsche Politik nicht unnützlich. Man könnte jetzt auch da, wir können gerne nachher noch lang und breit darüber diskutieren, denn es gibt nach wie vor das deutsche Interesse an der Wirtschaftszusammenarbeit, sehr verwickelte Geschichte. Ne? Aber ich möchte es jetzt mal bei dieser Linie belassen. Mehr dann nachher in der Diskussion. Aber ein Punkt ist natürlich der, dass die Bundesrepublik versucht, die Kontrolle über diesen Konflikt zu gewinnen. Und das sieht man an den Minsk-Verhandlungen. Ne, die Minsk-Verhandlungen werden ja bekanntlich geführt von den Konfliktparteien in der Ukraine, von Deutschland und, okay, Frankreich noch dabei, der Form halber, und Russland, aber nicht von den Vereinigten Staaten. Ne, das heißt also, die Minsk-Verhandlungen sind praktisch der Versuch Deutschlands, zum ersten Mal einen wirklich großen weltpolitischen Konflikt alleine ohne die Vereinigten Staaten beizulegen. Ne? Also auch an diesen Minsk-Verhandlungen sieht man, wie der deutsche Machtanspruch läuft. Im Moment ist die Lage hochkomplex und hochinteressant, denn bekanntlich haben wir es ja jetzt mit ihm hier zu tun, mit Horrible Donald. Also muss man jetzt nicht viel zu sagen, denke ich. Aber was durchaus interessant ist in Bezug auf ihn, ist, dass er ja relativ deutlich gesagt hat, dass er den Brexit für ein gutes Ding hält, ne? Also eine Schwächung der EU für ein gutes Ding hält, dass seine Wirtschaftsberater sich ähnlich geäußert haben. Man weiß bei denen nie, wie fundiert diese Positionen wirklich sind, aber okay, sie haben das geäußert und es gibt ganz sicher in Teilen des US-Establishments Befürchtungen, dass die EU doch letztlich zu stark wird, stärker als man sie haben will. Gut, interessant ist in diesem Zusammenhang die Äußerung von Merkel am 9. November direkt nach der Wahl von Donald Trump. Wie Donald Trump sich im Wahlkampf aufgeführt hat und auch seitdem zumindest zeitweise immer wieder aufgeführt hat, ich denke, ihr wisst es alle, man muss es nicht weiter kommentieren, dann stellt sich die deutsche Kanzlerin hin und sagt, Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden, Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion und Geschlecht, sexuelle Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika eine enge Zusammenarbeit an. Zitat Ende. Ne? Da haben so viele gesagt, ach, wenigstens eine sagt es mal, ne, dass das, was der Trump da treibt, unmöglich ist. Aber was das hier ist, ne, das ist ja nur ein gewaltiger Machtanspruch. Das heißt also, die Merkel stellt sich ja hin als Verteidigerin der Zivilisation, wenn man so will, und bietet dem Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Zusammenarbeit an. Das heißt also, sie versucht sich wirklich auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu stellen. Und das ist genau der Anspruch, den die deutsche Politik seitdem vor sich her treibt. Von daher übrigens auch interessant, wie negativ Trump in den deutschen Medien beurteilt wird. Das hat sicherlich viele Gründe, aber es gibt Personen, deren Qualitäten sicherlich nicht hinter denen von Trump zurückgestanden haben in der negativen Richtung, die aber in der deutschen Presse eine positivere Würdigung bekommen haben oder teilweise noch bekommen. Gut, okay, das wäre so die Basis gerade, ne? Also der Anspruch, über die EU eine Weltmacht zu sein, auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu sein, das gegen Trump durchzusetzen, schwieriges Verhältnis mit Russland, im Verhältnis mit Russland Militärentsendung an die russischen Außengrenzen und gleichzeitig innerhalb der EU die deutsche Dominanz gesichert gegen Frankreich. Was heißt das jetzt in der Praxis für die deutsche Politik aktuell? Man sieht es ein bisschen an den Militäreinsätzen. Wenn man die jetzt durchgeht, das Weißbuch hat es so umschrieben. Zitat: Politische, ethnische, religiöse und konfessionelle Auseinandersetzungen und Bürgerkriege prägen das internationale Sicherheitsumfeld in einem Krisenbogen von Nordafrika über die Sahelzone, das Horn von Afrika, den Nahen und Mittleren Osten bis nach Zentralasien. Das ist also dieses Gebiet hier, was da beschrieben wird. Und wenn man sich jetzt mal die deutschen Militäreinsätze anschaut, wenn wir gleich machen. Ich möchte noch kurz einen Punkt noch aus dem Weißbuch einschieben, bevor ich auf diesen Bogen noch kurz genauer eingehe. Dieser eine Punkt ist, dass ins Weißbuch noch relativ kurzfristig reingeschoben worden ist, eine Passage zu Russland. Die Passage zu Russland besagt, dass Russland die Krim ja übernommen hat und dadurch eben, so steht es darin, Zitat, die europäische Friedensordnung offen in Frage gestellt hat, Zitat Ende. Also, dass Russland halt etwas getan hat, was bis 2014 nämlich nicht denkbar war, nämlich dass eine andere Macht als die EU die Grenzen und die Vereinigten Staaten die Grenzen in Europa ändern. Gut, und dann steht drin, Zitat, ohne eine grundlegende Kursänderung wird Russland somit auf absehbare Zeit eine Herausforderung für die Sicherheit auf unserem Kontinent darstellen. Ne? Russland als Herausforderung für die Sicherheit. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die militärischen Planungen der Bundeswehr aus. Dazu gleich noch kurz, diese beiden Punkte möchte ich noch kurz darauf eingehen und dann bin ich auch durch. Das erste wäre der Krisenbogen. Hier ein Bild aus dem Einsatz im Irak, ein sogenannter Trainingseinsatz, ein Einsatz, der zum Ziel hat, im Irak Verhältnisse herzustellen, die zumindest nicht in Form von dschihadistischem Terror sich gegen den Westen auflehnen. Das ist das eigentliche Ziel. Und dann auch Verhältnisse herzustellen, die dem Westen eine möglichst, und vor allem auch Deutschland, eine möglichst starke Position einräumen, also Kontrolle gewinnen über dieses Gebiet. Das ist natürlich der Einsatz, das Ziel dieses Einsatzes dort. Dann gibt es Einsätze wie dieser hier, die Verteidigungsministerin beim Truppenbesuch am Horn von Afrika. Das Horn von Afrika, eine Region, wo der gesamte China-Handel abgewickelt wird, wo Teile der deutschen Rohstoffimporte entlang geschippert werden. Also eine Region, die für den deutschen Außenhandel sehr, sehr wichtig ist. Und für den deutschen Außenhandel will ja oder soll ja, so sagt es das Weißbuch, anfangs zitiert, die deutsche Außen- und Militärpolitik die Sicherheit eben gewährleisten, dass da nichts passt, nichts anbrennt bei dem deutschen Außenhandel. Ein weiterer Einsatz wäre der in Mali. Auch das ein Einsatz, der erstmal vor allem ein Trainingseinsatz war, inzwischen auch weitergeht im Rahmen von MINUSMA, also dem UNO-Einsatz im Norden des Mali, im Norden von Mali, wo es darum geht, auch die Kontrolle über dieses Gebiet wiederherzustellen und zugleich natürlich auch die Migration nach Europa zu verhindern. Also noch ein anderes deutsches Interesse, was da eine Rolle spielt. Und ein vierter Einsatz, es ist der älteste, das ist der in Afghanistan hier, deutsche Flugzeuge, die ja eine Zeit lang in Afghanistan stationiert waren. Der Afghanistan-Krieg zeigt übrigens deutlich, wie erfolgreich die deutschen Militäreinsätze sind, nämlich überhaupt nicht. Also nach wie viel, fast 16 Jahren dort jetzt sind Verhältnisse erreicht, die eigentlich so schlimm waren wie kaum je seit den 90, also schlimm sind wie kaum je seit den 90er Jahren. Und wo eine Übernahme der Macht durch die Taliban durchaus auf der Tagesordnung steht. Das heißt also, militärisch sind diese Einsätze, die in diesen Krisenbogen stattfinden, alles andere als erfolgreich. Von daher stellt sich durchaus die Frage, wie diese deutsche Außen- und Militärpolitik weitergehen soll. Und diese Frage müssen sich, und das ist ein interessanter Punkt, auch die deutschen Eliten stellen. Ein Beispiel für die Antwort darauf ist die aktuelle Debatte. Wenn man sich anschaut, was seit der Veröffentlichung des Bundeswehr-Weißbuchs im vergangenen Sommer alles passiert ist, da ist erstmal die Merkel an die Öffentlichkeit getreten, lange vor Trump, und hat gesagt, wir müssen unseren Militärhaushalt aufstocken bis auf um die 2% des Bruttoinlandsprodukts. Anders wird es nicht gehen, gewaltig aufstocken. Das bedeutet, langfristig gesehen, um an die 30 Milliarden Euro im Jahr aufstocken. Das ist richtig viel. Da arbeitet aber die deutsche Politik hin. Denn natürlich ist viel Geld notwendig, um diese Einsätze aufrechtzuerhalten, die gerade laufen, um sie vielleicht doch mal zu militärisch erfolgreichen Einsätzen werden zu lassen. Und um beides gleichzeitig hinzukriegen, auf der einen Seite in diesem sogenannten Krisenbogen rund um Europa zu intervenieren und auf der anderen Seite gegen Russland eben auch opponieren zu können, weil Russland sich eine eigene Machtposition anmaßt. Diese gewaltige Aufrüstung ist die eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass die Bundesrepublik seit dem vergangenen Herbst das Vorhaben einer EU-Armee noch mal ganz massiv vorantreibt. Es ist nicht neu, aber es wird jetzt noch mal stark forciert. Nicht als EU-Armee, denn es gibt viele Staaten, die dagegen sind, die Schwierigkeiten hätten, sich wirklich in eine EU-Armee einzuordnen. Und zwar, weil klar ist, dass in einer europäischen Institution die Deutschen das Sagen haben. Das ist eigentlich völlig klar. Und von daher gibt es viele Staaten, die da etwas zurückhaltend sind. Zum Beispiel Polen, zum Beispiel aber auch. Gut, Großbritannien geht jetzt raus, aber auch die Niederlande etwa wird gerne vergessen. Und von daher macht man das Ganze heute unter dem Label eine europäische Streitkräftezusammenarbeit, gerne auch im Rahmen der NATO. Es ist so, dass inzwischen so die deutschen und die niederländischen Streitkräfte vorangeprescht sind. Die arbeiten schon sehr eng zusammen. Die Niederlande haben schon 2/3 ihrer Heeresverbände deutschem Kommando unterstellt. Das ist richtig viel. Im Gegenzug sind deutsche Marinesoldaten in niederländische Einheiten eingegliedert worden. Da wird schon sehr viel verschmolzen. Aber ich denke, wer in diesem Bündnis letztlich der Stärkere ist, Deutschland und die Niederlande, das liegt recht klar auf der Hand. Inzwischen ist es auch so, dass kleinere oder schwächere osteuropäische Staaten, nämlich Tschechien und Rumänien, angefangen haben, Einheiten in die Bundeswehr einzugliedern. Dass also dadurch die Bundeswehr stärker wird, das wird helfen, die Bundeswehr aufzustocken. Die Bundeswehr wird also stärker werden, auch mit Hilfe anderer Einheiten aus Osteuropa. Die Bundeswehr wird auch ihr Personal wieder aufstocken und die Bundeswehr wird auch wieder Panzer dazu kriegen, zum Beispiel die Panzer, die man jetzt doch eben braucht, um gegen Russland sich in Stellung bringen zu können. Und das ist noch ein interessanter Punkt, den ich erwähnen möchte. Wenn man sich mal anschaut, was in den letzten Jahren sich verändert hat in den deutschen Planungen, dann ist das ganz augenfällig an einem Beispiel aus der Marine. Dieses Schiff hier ist ein Schiff, das geplant worden ist 2007, 2008, 2009. Das ist die Fregatte F-125. Und sie hat folgenden Hintergrund. Es ist im Moment noch so, dass die ganzen Antipiraterie-Einsätze, die ganzen Einsätze zur Flüchtlingsabwehr, dass diese Einsätze mit Kriegsschiffen gefahren werden, die letztlich noch von der Idee her aus dem Kalten Krieg stammen und die letztlich dafür konstruiert wurden, gegnerische Marinen zu bekämpfen. Das heißt also Kriegsschiffe, auf denen
Truppen stationiert waren, die U-Boote bekämpfen konnten, die Luftwaffe bekämpfen konnten, also alles das, was weder Flüchtlinge noch Piraten haben. Ne? Also all das kann man mit den Kriegsschiffen machen, die da heute im Mittelmeer rumfahren. Das ist totaler Unfug. Auf der anderen Seite haben diese Kriegsschiffe zum Beispiel keine Kajüten frei für Boarding-Teams. Ne? Also Boarding-Teams, das sind die, die die Piratenschiffe dann entern. Oder die haben keine Schnellboote, mit denen man Piraten dann jagen kann über lange Strecken hinweg. Die F-125 ist so konzipiert, dass sie genau das hat, ne, dass sie Schnellboote hat, die über weite Strecken hin Piraten und Flüchtlinge verfolgen können, dass sie Kajüten für Boarding-Teams und Spezialtrupps hat. Dafür hat sie die U-Boot-Bekämpfung eben nicht mehr. Na gut, jetzt Russland-Konflikt, ne, Ukraine-Konflikt 2014, und es stellt sich raus, man hat nun doch noch einen anderen Gegner, nämlich auch Russland, den man ja im Zaum halten will. Mit Schnellbooten kann man nicht gegen die russische Marine angehen, und für die russische Luftwaffe braucht man doch auch wieder Boote, die zur Luftabwehr besser fähig sind, als es die F-125 ist. Ne? Und das Ergebnis ist, das allerneueste Produkt der deutschen Marine ist dieses Mehrzweckkampfschiff 180, das ist noch in der Planung und überhaupt noch nicht richtig da. Und auch noch nicht wirklich in Auftrag, also noch nicht fertig in Auftrag gegeben. Das ist nur ein Projekt. Aber an diesem Projekt sieht man, wie die deutsche Politik sich schon wieder einstellt auf eben diese zweite Konfliktebene, auf die Konfliktebene im Rahmen des Weltmachtstrebens, nicht nur Piraten zu jagen und Flüchtlinge abzuwehren, sondern auch wieder gegnerische Staaten, Beispiel Russland, bekämpfen zu können.
Das ist sozusagen der aktuelle Stand, wie sich das deutsche Weltmachtstreben in der Rüstungspolitik eben widerspiegelt. Und ich denke, mit diesen beiden Entwicklungen werden wir es in den nächsten Jahren zu tun haben. Auf der einen Seite mit einer Aufrüstung weiterhin gegen Piraten und Flüchtlinge, auf der anderen Seite mit einer Aufrüstung auch gegen Staaten. Dazu braucht es mehr Militär, anderes Militär, teureres Militär. Das heißt also, große Aufrüstung wird auf uns zukommen. Und bei alledem, und das ist jetzt der allerletzte Gedanke, ist noch nicht eingerechnet, dass die Welt sich ändert, und zwar ganz gewaltig ändert. Vorhin, ganz eingangs, habe ich gesagt, multipolare Welt, das heißt vor allem auch China wird immer bedeutender. Das ist hier ist Shanghai. Vor 40 Jahren hat man da, wo all diese Hochhäuser stehen, eigentlich nur Wiesen gesehen, sonst nichts, vielleicht ein paar Bäume, ich weiß es nicht genau, aber definitiv keine Hochhäuser. So schnell ist Shanghai gewachsen, das ist das Finanzzentrum von Shanghai, in 40 Jahren hochgezogen, absoluter Wahnsinn, ne? In nichts. Das heißt also, China wird ganz schnell immer stärker, und die Welt heute ist eigentlich schon nicht mehr die der Weltkarte, die vorhin hier zu sehen war, sondern die Welt heute ist eigentlich schon die hier, die man auf dem nächsten Bild sieht. Nämlich das hier. Das ist eine chinesische Weltkarte, auf der das Reich der Mitte in der Mitte ist. Da, wo die stärkste Macht der Zukunft ihrer Ansicht nach hingehört. Und Europa kann man da irgendwo links oben am Rand noch erkennen. Ne? Und das ist da, wo natürlich die Bundesrepublik Deutschland Europa überhaupt nicht haben will. Ne? Irgendwo am Rand des Weltgeschehens. Von daher denke ich mal, dass diese Abstiegsängste, die daraus resultieren, das ist ja nur ein bildlicher Ausdruck von Machtverschiebungen, was man da erkennen kann, ne? Und dass die Ängste, die daraus resultieren, die werden meiner Befürchtung nach eben dieses deutsche Weltmachtstreben gerade mal noch befeuern und dadurch auch gefährlicher machen. Es gab mal einen Politikwissenschaftler aus Taiwan, der hat 25 Konflikte in den letzten 3000 Jahren untersucht, also Weltkonflikte, und hat gesagt, es gab, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber ich glaube, er hat gesagt, es gab 25 Weltmächte, die abgestiegen sind. 19 oder 21 davon, ich habe die genaue Zahl vergessen, haben das nicht auf einem friedlichen Weg geschafft. Nur 4, 5, 6 haben es auf einem friedlichen Weg geschafft. Ne? Und die Frage ist, ob der Abstieg Europas, der möglicherweise bevorsteht, ob Europa eben in der, oder ob auch Deutschland in der Lage sein wird, diesen Prozess eben friedlich hinzukriegen, oder ob nicht da gerade aus diesen Abstiegsängsten die deutsche Politik eine Kriegsgefahr oder dann, dass sie auch Kriege heraus entwickeln wird. Gut, damit wäre ich durch. Sorry fürs Überziehen und danke fürs Zuhören. Und dann können wir jetzt noch beliebig weiter diskutieren. Applaus